neue Welt Gottes,
es mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Wer die Einladung in Gottes neue Welt hört und ihr folgt, handelt wie der Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine entdeckte, die besonders wertvoll war, verkaufte er alles, was er hatte, und kaufte sie.
Gleichnisse. Die letzten drei waren schon neu für euch. Ich kann es ja nicht lassen, was dazu zu sagen. Bin ich ganz sicher, warum das da steht. Es hat jedenfalls was damit zu tun, dass mein Hintern wärmer wird. Wir kommen zum zweiten Teil unserer fünfteiligen Predigtreihe. Und für mich ist diese Reihe Konspiration mit Abstand die spannendste Reihe in diesem Jahr. Ich bin aber nicht ganz hundertprozentig sicher, ob diese Spannung, die ich dabei empfinde oder wir, so wirklich bei allen von euch angekommen ist. Ob ihr den Sprengstoff empfindet, der da drin steckt. Ihr habt natürlich jetzt erst eine Predigt gehört. Ich lese euch mal ein paar Zeilen aus einem Buch vor, was uns zu dieser Reihe inspiriert hat. Es ist nicht so, dass dieses Buch der Auslöser war für diese Reihe, sondern eher so, dass ein paar der Gedanken, der Sehnsüchte, der Hoffnung, Träume, die wir so hatten, die wir über Kirche denken, die wir über Gott denken, irgendwie in diesem Buch plötzlich so richtig gut zusammengefasst waren, sodass wir sagten, hey, nach diesem Buch eine Predigtreihe konzipieren, würde unheimlich das ausdrücken, was wir gerne rüberbringen wollen. Brian McLaren, die geheime Botschaft von Jesus, ich empfehle es euch zu lesen. Wundert euch dann aber nicht, wenn ihr es gelesen habt, denn das, was wir hier predigen, euch ein bisschen bekannt vorkommt. Wir orientieren uns ein bisschen dran. McLaren ist Pastor, Theologe und auf eine ganz feine Art ein Querdenker. Ich lese euch mal die erste Seite eigentlich aus dem ersten Kapitel vor. Was wäre, wenn Jesus von Nazareth recht hatte? Umfassender und auf eine andere Weise, als wir erkannt haben. Was wäre, wenn Jesus eine Botschaft hatte, die die Welt wirklich verändern könnte, wir aber immer wieder dazu neigen, das Entscheidende daran zu übersehen? Was wäre, wenn wir eine Religion entwickelt hätten, die würdevolle und ehrenvolle Aussagen über Jesus macht, aber nicht das lehrt, was Jesus lehrte, und zwar in der Art, wie er es lehrte? Was wäre, wenn die Religion, die man normalerweise mit Jesus in Verbindung bringt, von ihren Anhängern weder erwartet, dass sie wirklich so leben, wie Jesus gelebt hat, noch sie dazu in die Lage versetzt, es zu tun. Was wäre, wenn der Kern der Botschaft Jesu unabsichtlich missverstanden oder absichtlich verfälscht worden wäre? Das hört sich so ein bisschen nach Dan Brown an, ne? Ja. Was wäre, wenn viele Menschen zwar einige Aspekte der Botschaft Jesu aufrichtig geschätzt, andere, wichtigere Seiten aber übersehen oder gar unterdrückt hätten? Was wäre, wenn viele Menschen eine Religion weiterführen, die Jesus in Ritualen und Kunstwerken gläubig preist, ihn in Predigten und Büchern verkündigt, in Liedern und Chorälen von ihm singt und in Hochschulen und Klassenzimmern über ihn theoretisiert, aber irgendwo sind unterwegs die großen radikalen Schätze verloren gegangen, die im Kern der Botschaft Jesu verborgen liegen? Was wäre, wenn zu viele der heutigen religiösen Führer, zu denen ich mich auch zählen muss, zu den Letzten gehören, die die Botschaft Jesu verstehen, aber zu den Ersten, die sie beschneiden, sich ihr widersetzen, sie verdrehen oder sie unterdrücken, genau wie es auch schon zur Zeit Jesu war? Was wäre, wenn Jesus seine eigentliche Botschaft sogar absichtlich verborgen hätte, wenn er nicht versucht hätte, sie möglichst offensichtlich und leicht verständlich zu machen, sondern sie ganz bewusst versteckt hätte wie einen Schatz, den man suchen muss, wenn man ihn finden will? Aber wenn das so wäre, warum hätte Jesus so etwas überhaupt tun sollen? Wie können wir seine Botschaft finden, wenn sie tatsächlich verborgen ist? Was wäre, wenn die geheime Botschaft von Jesus einen verborgenen Plan enthält? Was wäre, wenn er gar keine neue Religion gründen wollte, sondern wenn er gekommen ist, um eine politische, soziale, religiöse, künstlerische, wirtschaftliche, intellektuelle und spirituelle Revolution in Gang zu setzen, die eine neue Welt hervorbringen soll? Vielleicht klingt das, so wie der Titel des Buches, für euch ein bisschen reißerisch. Vielleicht weckt es auch Neugier. Was wäre, wenn es Jesus um eine Revolution ging, die eine neue Welt hervorbringen soll? Wer letzten Sonntag nicht da war, muss sich eigentlich die Predigt von Alex aus dem Netz runter und in seinen Kopf reinziehen, um das heute zu verstehen. Ich fasse es aber kurz zusammen für die, die nicht da waren. Alex hat deutlich gemacht, was man entdeckt, wenn man mal 2000 Jahre Kirchengeschichte und christliche Religion wegschiebt und ausblendet und den Jesus anschaut von damals, und zwar auf dem Hintergrund seiner Zeit, auf dem Hintergrund seiner Gesellschaft und den Träumen, den Sehnsüchten, den Hoffnungen, die die Menschen damals hatten. Daniel hat das eben kurz anklingen lassen, was sie für eine Sehnsucht hatten, diese Leute damals. So, wenn man sich dann auf dem Hintergrund dieser Gesellschaft, in der Jesus redete, handelte, wenn man sich auf diesem Hintergrund Jesus anschaut, dann merkt man, seine Botschaft war wesentlich revolutionärer, wesentlich gefährlicher, wesentlich herausfordernder als das, was wir heute christliche Religion nennen. Und da merkt man, das, worum es der Religion, dem Christentum heute oft geht, nämlich um die Frage, wie kann ich oder ein Mensch zu Gott finden, und wie kann ich so eine Verbindung zu Gott kriegen, dass ich später, wenn ich sterbe, in den Himmel komme. Ich sage jetzt mal platt, ja. Also Seelenheil, es geht um Seelenheil. Der christlichen Religion geht es heute oft um unser Seelenheil. Wenn man sich Jesus von damals anschaut, merkt man, darum ging es ihm nicht. Nicht, dass es ihm gar nicht darum ging. Ja? Aber, wenn man es darauf verkürzt, also reduziert, es ist eine gewaltige Verkürzung von dem, was Jesus wollte. Jesus predigte nicht, ich weiß, wie er in den Himmel kommt, sondern er predigte, ich weiß, dass der Himmel gerade zu euch kommt. Hier und jetzt fängt er an. Und wenn das Reich der Himmel, so hat er das genannt, oder die neue Welt Gottes, oder das Reich Gottes, wenn sich das ausbreitet, jetzt, dann bedeutet das Revolution, Veränderung. Dann bedeutet es auch Hoffnung, dann bedeutet es eine neue Leidenschaft, neue Ideale, eine Bewegung. Diese Predigtreihe, so glaube ich, fordert uns heraus, ziemlich massiv umzudenken. Hier sitzen Leute, die sich Christen nennen und die das auch sind und die das vielleicht schon lange sind. Vielleicht so richtig christlich aufgewachsen, so wie ich. Ich karikiere jetzt ein bisschen, aber wir kennen Jesus als den Heiland, ja, der für unsere Sünden gestorben ist, damit wir in den Himmel kommen. Bisschen karikiert, ich weiß. Aber darum geht es uns irgendwie im Kern. Für diese Leute könnte das Umdenken, der Zündstoff, die Herausforderung, Neues zu denken, darin liegen, oder ich könnte es so formulieren, angenommen, es gäbe keinen Himmel und keine Hölle. Angenommen, es ginge also nicht um dein Seelenheil, wärst du dann trotzdem Christ? Oder gäbe es dann für dich eigentlich keinen wirklichen Grund mehr? Versteh mich nicht falsch. Ich glaube nicht, dass es Himmel und Hölle nicht gibt. Ich glaube auch nicht, dass falsch ist, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Das ist alles wichtig. Aber wenn das der einzige Grund ist, warum du Christ bist, dann hast du Jesus nicht wirklich verstanden. Das ist ziemlich brisant, finde ich. So, und dann sitzen hier Leute, die würden von sich wahrscheinlich nicht sagen, dass sie an Jesus glauben. Vielleicht würden sie sagen, ich glaube irgendwie an Gott, aber das mit dem Jesus... Das Spannende für euch an dieser Reihe würde ich so formulieren. Angenommen, es gäbe eine völlig andere Art zu leben. Angenommen, es gäbe eine Bewegung in dieser Welt, zu der total unterschiedliche Leute in total unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und total unterschiedlichen Ländern gehören. Und angenommen, diese Bewegung hätte tatsächlich die Kraft, nur mal angenommen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Angenommen, du würdest dann merken, diese Bewegung ist nicht einfach menschliche Bewegung, sondern sie kommt von Gott. Würde dich dann die Botschaft von dieser neuen Welt Gottes interessieren? Wenn Christsein also nicht zuerst eine Religion wäre, sondern eine Revolution der Hoffnung, würdest du dann in Erwägung ziehen, Teil dieser Bewegung zu werden? Und wenn dann die Revolution tatsächlich mehr ist als nur eine soziale Reform oder eine neue Ideologie, sondern wenn das wirklich Gottes neue Welt ist, die in unsere Welt kommt, wenn du das merkst, wärst du dann bereit, darüber nachzudenken, ob vielleicht auch Jesus mehr war als ein guter Mensch und ein kluger Lehrer. Vielleicht sogar Gottes Sohn. Okay, ich habe mal ein bisschen versucht zu beschreiben, worin irgendwie das Herausfordernde, finde ich, an dieser Sache liegt. Alex hat letztes Mal ein Bild von Jesus gemalt. Von Jesus als dem Revolutionär, viel mehr als dem Religionsstifter. Und heute geht es mir darum, seine Strategie ein bisschen zu beschreiben. Die Strategie, nach der sich diese neue Welt Gottes ausbreitet. Es geht also sozusagen darum, wenn es eine Revolution ist, was für ein Wesen hat diese Revolution? Und ihr werdet merken, dass die Art der Revolution Jesu eine völlig andere ist, als wie wir Revolution normalerweise denken. Drei Punkte werde ich nennen heute. Ich nenne sie mal schon vorab. Diese Revolution ist laut, weil sie leise ist. Sie ist groß, weil sie klein ist. Und sie ist stark, weil sie schwach ist. Erstens laut, weil sie leise ist. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass Jesus seine Botschaft vom Anbruch des Reiches Gottes jetzt auf eine gewisse Weise nur geflüstert hat. Deswegen die Gleichnisse vorhin. Und jedes Mal in dieser Reihe werden wir einfach mal Gleichnisse vorlesen und sie so stehen lassen, ohne sie zu kommentieren. Die Gleichnisse, also Geschichten, wie Jesus sie dauernd erzählt hat. Habt ihr die Geschichten verstanden? Ja, weil auf eine oberflächliche Art und Weise, sage ich mal, sind sie sehr einfach. Sehr simple Geschichten. Meine Kinder würden jetzt, wenn ich ihnen abends diese Geschichten erzähle, nicht gerade vor Spannung irgendwie unter die Bettdecke kriechen. Sie sind total simpel. Aber haben wir diese Gleichnisse wirklich verstanden? Oder blieb da, vor allen Dingen vielleicht auch bei den Clips, so ein Stückchen, also neben dem Verstehen, so ein Stückchen Verwirrung, ja? Okay, warum soll das Reich Gottes wie gute Laune oder so ein komischer Stil zu tanzen oder sich zu bewegen sein? Stellt euch vor, ihr hättet Jesus damals getroffen und ihr hättet ihn gefragt: Jesus, sag mal, was du da immer mit dem Reich Gottes erzählst. Erklär mir das mal genauer. Erklär mir, was geht da ab? Wie stellst du dir das vor? Was wird genau passieren? Erklär mir, wie ist Gott? Erklär mir, wer bist du? Und erklär mir, was für eine Rolle spiele ich da drin? Ich und Gott, wie passt das zusammen? Jesus, erklär es mir mal. Nimm dir an, du hättest die Chance, 10 Minuten mit ihm alleine zu reden. Und er würde antworten: Schau, mit dem Reich Gottes ist es wie mit einem Schatz. Stell dir vor, du findest einen Schatz und dann versteckst du ihn wieder, weil das Land gehört dir nicht mehr. Dann gehst du hin und kaufst diesen Acker, damit du den Schatz hast. Noch Fragen? Jesus hat dauernd, oder so wie mit dem Huckepack, ne? Stell dir vor, es ist wie Huckepack. Verstehst du? Einer der andere trägt. So ist das Reich Gottes. Also Jesus hat dauernd so vom Reich Gottes geredet. Indirekt sozusagen. Oder eben geflüstert. In Matthäus 13, Vers 34 erzählt Matthäus, einer seiner Jünger, später, er sagte ihnen nichts, ohne Gleichnisse zu gebrauchen. Stimmt nicht ganz. Manchmal redet Jesus auch nicht in Gleichnissen. Aber offensichtlich war das seine normale Art und Weise der Kommunikation. Geschichten erzählen. Er war ein Geschichtenerzähler, ein Poet. Er erzählte von der Landwirtschaft, vom Fischen, vom Suchen verlorener Dinge, vom Brotbacken, von Familienkrisen, von Samenkörnern, von Salz, von Richtern, von Soldaten, von Dieben, von Königen, von Angestellten. Und oft brauchte er in seinen Gleichnissen nicht einmal das Wort Gott oder Glauben. Und er hat seine Gleichnisse nie erklärt. Er erklärt, wer die Bibel kennt, merkt doch, er hat sie doch einmal erklärt. Ja, als die Jünger ihn, die engsten Vertrauten, ihn nachher fragen. Sagt er, okay, ihr rafft es nicht, ich erkläre es euch. So, Jesus verpackt also seine Botschaft. Er flüstert sie quasi. Also seinen Aufruf zu einer Revolution flüstert er nur. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen. Warum flüstert er sie nur? Warum redet er nicht glasklar und unmissverständlich? Warum stellt er sich so selten hin und sagt einfach mal offen, wer er ist? Oder für die Kritiker, wer er zu sein glaubt. Ja? Zum Beispiel gibt es da... Daniel hat eben von Johannes erzählt, also mehr von dem Vater Zacharias, aber sein Sohn Johannes, der durch das Land zog, gleich alt wie Jesus, aber ein paar Monate oder Jahre vor Jesus auftritt und sagt, hey, jetzt kommt diese Zeit, auf den ihr wartet, der wird jetzt auftauchen. Ich habe das irgendwie im Gefühl, ich weiß nicht, wie er es beschrieben hat. Er fing an, Leute zu taufen, es sammelten sich so eine Art Bewegung um ihn. Dieser Johannes sitzt irgendwann im Knast und Herodes, der jüdische König, also nicht von den Römern eingesetzte jüdische König, ist kurz davor, ihn zu beseitigen. Ich weiß nicht, ob er ahnt, dass er bald enthauptet wird, aber auf jeden Fall sieht es nicht gut aus. Und er sagt, er schickt seine Jünger, seine Freunde zu Jesus und sagt, fragt ihn, ich muss wissen, ob er wirklich der ist, auf den wir warten, oder ob ich mich getäuscht habe. Fragt ihn mal nach klaren Aussagen. Und dann kommen die Jünger wieder und sagen, naja, Jesus hat gesagt, schau dich um. Blinde sehen, Lahme gehen, Arm wird das Evangelium verkündigt. Und dann sagt er so einen komischen Satz, und selig ist, wenn nicht an mir irre wird. Sag mal mit meinen Worten, ja, wer nicht am Ehre wird, wer nicht, wer sich nicht daran stört, wer, wie ich bin oder so, vielleicht meine menschliche Gestalt. Ja? Also er spricht aber wieder nicht klar, ja, Johannes, verlass dich drauf, ich bin's oder sowas. Warum? So, und wenn Leute was geschnallt hatten, dann reagiert er oft ganz merkwürdig. Dann sagt er so, in meinen Worten, Glückwunsch, du hast was begriffen. Und dann sagt er, behalte es für dich, erzähl es nicht groß rum. Blättert mal die Evangelien durch, wie oft er das sagt, wie oft er den Leuten sagt, also, ich habe das hier oben an der Folie so genannt, Gebot zu schweigen. Wie oft er ihnen sagt, behalte das Geheimnis für euch. Einmal fragt er nämlich seine Jünger, er sagt, hey, was sagen eigentlich die Leute, wer ich bin? Und dann sagen sie, oh, manche halten dich irgendwie für einen großen Propheten oder für den Geist von Johannes, der mittlerweile schon umgebracht ist, oder für Johannes selber irgendwie wieder auferstanden oder so. Und dann sagt Jesus, okay, und wer glaubt ihr, dass ich bin? Und Petrus sagt dann, du bist der Sohn Gottes, der Messias, den, auf den wir warten. Und Jesus sagt genau das, Glückwunsch, du hast es begriffen, das hat dir Gott gesagt, das kannst du nicht von dir aus verstehen. Und dann sagt er, behaltet es für euch. Komisch. Das Spannende daran ist, Jesu Botschaft war ja eigentlich eine Revolution, die jeder hätte hören sollen. Ja? Also wenn ich mal Jesu Botschaft mit meinen Worten formulieren würde, dann würde es so lauten. Leute, ihr wartet auf das Reich Gottes, schon seit Jahrhunderten. Also damit meint er vor allen Dingen die Juden. Ne? Ihr wartet auf Befreiung, ihr wartet auf den Retter, den Messias. Jetzt ist er da, ich bin's. Die neue Welt Gottes fängt an. Alles kann anders werden. Ihr könnt anders werden, ihr müsst es allerdings auch. Aber lasst alles stehen und liegen, kommt mit mir, ich zeige euch das Leben, ich führe euch in diese Revolution, ich gebe euch Hoffnung. Und dann hätte er vielleicht noch sowas gesagt wie, merkt, ihr könnt es glauben, dass Gott regiert, nicht die Römer in unserem Land. Und Gott ist übrigens ganz anders, nicht so wie die Gesetzeslehrer, eure vom Führer euch das dauernd erzählen. Kommt mit mir. So, vielleicht hätte so grob seine Botschaft geklungen, so klare Worte hat er nie gebraucht. Oder sagen wir fast nie. Er hat sie dann gebraucht, meistens, wenn er mit seinen Jüngern allein war. Können wir lesen. Oder gegen Ende seiner Wirksamkeit, als seine Gegner immer härter ihn konfrontieren und ihn angehen. Dann gebraucht er manchmal klare Worte. Und irgendwann vor Gericht wird er dann gefragt, jetzt sagst, bist du der Sohn Gottes? Und dann sagt er ja. So. Also, Jesus verbreitet seine revolutionäre Botschaft, indem er sie verpackt, fast ein bisschen verschleiert, versteckt in Geschichten. Warum? Ich weiß es nicht. Es fällt mir nur auf. Ein Antwortversuch wäre vielleicht darin zu finden, dass man sagen kann, Geschichten erreichen unser Herz. Eine Antwort könnte darin liegen, dass Gott es offensichtlich liebt, auf zurückhaltende, auf indirekte Art und Weise mit uns zu reden. Er brüllt dir die Wahrheit nicht ins Gesicht. Er flüstert sie dir zu. Und das lässt dir die Freiheit, hinzuhören oder wegzuhören. Es lässt dir die Freiheit, zum Beispiel solche Geschichten hier nicht ernst zu nehmen oder zu sagen, es könnte Wahrheit darin stecken. Ich will darin suchen, wie nach einem Schatz. Stell dir vor, eine Person, die du nicht kennst, aber die auf dich zukommt und die im Grunde vorhat, dass du sein ganzes Leben änderst. Und zwar, indem du dich völlig dieser Person, die du nicht kennst, anvertraust, die vor dir stehen würde und sagt, mein Freund, alles muss anders werden, wir beide werden die Welt verändern, ich bin der Retter der Welt. Wie würdest du reagieren? Du würdest sagen, oh, cool, und würdest dich freundlich verabschieden und irgendwie das Weite suchen. Ein Jesus aber, der sich vielleicht neben dich setzt, der dir seine Botschaft nicht aufdrängt und der dir vielleicht eine Geschichte erzählt, die dich ein bisschen verwirrt, ein bisschen interessiert, weil ein bisschen Wahrheit darin steckt, und dann liegt es an dir, zu suchen. So ein Jesus hätte bei mir eine Chance. Vielleicht liegt es daran, dass er die Botschaft geflüstert hat, mehr als dass er sie gebrüllt hat. Hast du das schon mal gehört, dieses Flüstern? Oder wenn du Glauben weitergibst, so, ja, wenn du irgendwie Teil dieser Revolution sein möchtest, flüsterst du oder brüllst du? So, zugegeben, dann muss man den Kern der Wahrheit leider suchen, weil er versteckt ist. Und suchen ist gar nicht so schlecht. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass Jesus vielleicht sogar bewusst die Leute gewinnen wollte, die bereit sind zu suchen. Die bereit sind, sich auf ihn einzulassen, bevor sie alles kapiert haben. Denn auch noch auf eine andere Art und Weise ist diese Revolution leise. Sie war keine, die Massendemonstrationen organisierte. Sie war keine, die Kundgebungen durchführte, Flugblätter verteilte. Jesus legte keinen Wert auf Publicity. Es stimmt schon, manchmal war das so, wie bei dem, der das Bier aufmacht und die Leute kommen. Ne? Er hat Menschenmassen angezogen. Es muss etwas ziemlich unglaublich Anziehendes von ihm ausgegangen sein. Bei ihm hat das funktioniert, bei Bud Light funktioniert das nicht, übrigens. Aber nie hat Jesus diese Massen aufgepeitscht und das genutzt. Nie hat er seine Bekanntheit genutzt, um irgendwas zu entfesseln an Kraft. Im Gegenteil, einmal ist das so, als er 5000 Leute satt macht, ne, da wollen sie ihn irgendwie jetzt zu ihrem Anführer machen, zum König, wie auch immer sie sich das vorgestellt haben. Und sofort fängt er an, sich zu verkrümeln. Er hat sich immer wieder Menschenmassen entzogen. Die Revolution des Reiches Gottes ist kein offener Umsturz. Das ist seine Strategie. Kein offener Umsturz, sondern ein verstecktes, etwas Wertvolles, etwas Leises eben. Etwas, was von Mensch zu Mensch geht, so. Und Jesus ist es nie darum gegangen, eine Organisation aufzubauen. Das haben erst wir gemacht. Ihm ging es um eine Bewegung, nicht eine Organisation oder Institution. Ihm ging es nie darum, eine Religion zu gründen, sondern eine neue Art zu leben. Ihm ging es nie um Kirche gründen, sondern um Gemeinschaft von Menschen. Wisst ihr, was ich mir manchmal vorstelle? Wenn ich in einer religiösen Veranstaltung bin, so wie dieser hier, oder in irgendwie einer Sitzung von einem kirchlichen Gremium oder sowas, einer theologischen Diskussion, manchmal, wenn es langweilig ist, sitze ich da und stelle mir vor, ob Jesus jetzt eigentlich überhaupt hier wäre. Wenn er zum Beispiel heute Morgen hier zum Kino gekommen wäre, zu unserem Gottesdienst, würde er dann jetzt hier sitzen oder wäre er vielleicht da unten am Kinderfest hängen geblieben? Und würde jetzt irgendwie da in diesem neuen, ich weiß nicht, ob das nur jetzt aufgebaut ist oder immer da ist, dieses schöne Spielgerät, würde er da jetzt sitzen, mit einer Mutter reden über ihren Alltag, dass ihr das fast über den Kopf wächst mit den vielen Kids und dem Haushalt und dass sie alle zur Schule müssen und wann man wen wohin zu bringen hat und bababa. Würde da sitzen und mit ihr reden und dir zum Schluss eine kleine Geschichte erzählen? Es ist etwas Leises von Mensch zu Mensch. Würde Jesus, wenn er es dann hier rein geschafft hätte, würde er jetzt da hinten schon die ganze Zeit unruhig werden und irgendwann dazwischen rufen, Christoph, bist du bald soweit? Ich hätte eine Idee, wir könnten doch rausgehen und die ganzen Brötchen von der Theke mitnehmen und wir gehen zum Hauptbahnhof und wir verteilen das da. Und wir würden sagen, das ist eine gute Idee, Jesus. Jetzt, wo du aber schon mal da bist, könntest du vorher eine Predigt halten? Und Jesus würde nach vorne kommen und er würde sagen, okay, das Reich Gottes ist wie so eine Perle, die total wertvoll ist. Einer verkauft alles, um die zu kriegen. Gut, können wir los. Vielleicht wäre Jesus so. Und ich bin überzeugt, auf dem Weg zum Bahnhof würden wir ihn irgendwo verlieren. Weil er irgendwo bei jemandem sitzen bleibt, bei einem Penner, der an der Bushaltestelle sitzt. Er würde sich neben ihn setzen und würde da mit ihm schweigend auf den Bus warten, in den beide nicht einsteigen. Versteht ihr, was ich meine? So, manchmal versuche ich mir vorzustellen, wie Jesus eigentlich so war. Und ob er reinpassen würde in unsere Orga, unsere Veranstaltung, was wir so draus gemacht haben. Also, Jesu Revolution ist eine leise, die sich im Kleinen von Mensch zu Mensch verbreitet. Und die, so glaube ich, damals vor allem auch die kleinen Leute erreicht hat. Die Schwachen, die Außenseiter, die Kranken, die aus dem Milieu, die Fertigen, die haben ihn verstanden, besser als die anderen. Einmal formuliert Jesus das sogar in einem Gebet und sagt, Gott, ich danke dir dafür, dass du das hier den Unmündigen, so nennt er es, und den Kindern offenbarst. Ja, das ist auffällig. Die Mächtigen, die Klugen, sind ihm selten gefolgt, die Reichen. Eine leise Bewegung der Kleinen. Und wenn du Teil dieser Bewegung sein wirst, dann solltest du diese Strategie dir aneignen. Es geht vielleicht für dich um nicht viel mehr, als etwas weiterzugeben von Mensch zu Mensch. Etwas Leises und vielleicht sogar nur etwas Kleines. Okay, aber das, was wir mit dieser Revolution zu tun haben, ist heute gar nicht Thema. Darum geht es in den nächsten Malen. Ich will heute mehr beschreiben, was Jesus für eine Strategie fuhr. Das Zweite, übrigens werden die anderen Punkte jetzt kürzer als der erste. Das Zweite, diese Strategie war groß, weil sie klein ist. Viele der Gleichnisse von Jesus beschreiben das Reich Gottes als etwas, was winzig anfängt. Sehr klein, wirklich sehr klein. Eins von den Gleichnissen könnt ihr da oben gerade mal selber lesen. Seit wir hier in Würzburg wohnen, bin ich zwangsweise Hobbygärtner, weil wir jetzt einen Garten haben. Hatten wir vorher nicht. Und es bleibt mir gar nichts anderes übrig, Denn es gibt Pflanzen im Garten, die wachsen wie gedopt. Wenn du nichts tust, überwuchern sie alles, obwohl sie vorher scheinbar gar nicht da waren. Ich kenne die Dinger nicht mit Namen, so. Aber du glaubst nicht, was passiert, wenn du einfach mal, sagen wir mal, ein Jahr gar nichts machst. So. Nach dem Jahr denkst du an Brandrodung oder sowas und das wieder. Und anscheinend ist Senf so eine Pflanze. Sie galt damals als Unkraut. Es gab sogar ein jüdisches Gesetz, habe ich gelesen, das Senfanpflanzen verbot, weil es sich so bescheuert ausbreitet, obwohl man es vorher gar nicht bemerkt. Die Senfkörner sind wirklich ultra winzig. Das sollen welche sein, aber in riesiger Vergrößerung. Also, naja, ich habe keinen Vergleich, wie klein sie sind. Man hatte Angst vor einer Senfplage, deswegen verbot man das. Ja? Jesus vergleicht seine Revolution sozusagen mit dem Ausbreiten von Unkraut. Es verbreitet sich überall, aber, das ist der Clou, es fängt winzig an. Und es fängt nicht nur so an, ich würde sogar sagen, die Revolution ist in sich etwas Winziges, etwas Kleines, von seinem Wesen her. Und das ist erstmal ganz schön ernüchternd für denjenigen, der diese Revolution gut findet. Das Reich Gottes kommt nicht triumphalistisch. Ich lese euch nochmal ein Zitat vor, allerdings von Shane Claiborne, auch ein Buch, was man sehr gut mal empfehlen könnte. Es ist nicht leicht, eine Vision für die Welt zu begreifen, die von einem Königreich redet, das größer ist als das römische Imperium in den Köpfen der Leute damals, ja, zugleich aber so klein wie ein Senfkorn ist. Das ist der Gott, der das Universum erschafft, sich aber für seine Geburt einmal in eine Krippe aussucht. Dieser Gott taucht immer wieder in kleinen Dingen auf, zum Beispiel in brennenden Büschen. Das sind jetzt alles so. Er tippt so biblische Geschichten an. In störrischen Eseln, in kleinen Kindern. Und wir mögen das, wenn wir das Gefühl haben, dass er uns ein wenig näher ist. Uns gefällt die Möglichkeit, dass Gott vielleicht sogar, wie die Sängerin Joan Osborne es ausdrückt, einer von uns ist. Bloß ein Fremder im Bus. Zugleich aber möchten wir einen Gott haben, der sich in sicherer Entfernung von uns befindet, irgendwo da oben. Wir haben einen Gott, der diese Welt durch die Pforte der Kleinheit und Bedeutungslosigkeit betritt. Ein Flüchtling im Babyalter, einen obdachlosen Rabbi. Wir haben einen Gott, der das kleine, aus wenigen Münzen bestehende Opfer einer Witwe mehr schätzt als die Megagaben von Millionären. Wir haben einen Gott, der durch die kleinen Leute redet, einen stotternden Wortführer namens Moses, die störrische Eselin Bileams, einen ehebrecherischen König namens David, einen bunt gemischten Jüngerhaufen von Verrätern, Zweiflern, Leugnern und einen bekehrten Terroristen namens Paulus. Je größer, desto besser, heißt es. Wir leben in einer Welt, die alles immer größer haben möchte. Extra groß sollen unsere Pommes sein, die Limo, Geländewagen und Kirchen. Die Städte bauen neue, größere Stadien und die Gemeinden wollen das größte Publikum anziehen. Inmitten der ganzen Riesenportionen möchte ich gerne einen bescheidenen Vorschlag machen. Unser Ziel sollte nicht heißen, immer größer zu werden, sondern immer kleiner. Ich denke mir Gottes neue Welt als etwas, das von unten herauf brodelt und nicht von oben herabtropft. Im Gegensatz zum Muster dieser Welt ist es wie ein Senfkorn. Um hineinzugelangen, müssen wir wie kleine Kinder werden. Gott erobert die Welt wirklich, doch geschieht das durch kleine Taten der Liebe. Etwas, was von, wie hat er gesagt, von unten herauf brodelt und nicht etwas, was von oben herab tropft. Den finde ich stark, den Satz. Es ist keine Revolution, die mit Macht diese Welt verändert. Sondern sie fängt immer ganz klein an und sie pflanzt sich fort von Mensch zu Mensch. So wie diese gute Laune vorhin. Deswegen dieser Clip. Also eine komische Art zu bewegen. Etwas sozusagen, etwas Ansteckendes, fast etwas wie ein Virus. Und etwas sozusagen, was auch jeden Moment wieder verlöschen könnte. Was klein bleibt und sich aber ausbreitet, wie so ein Unkraut. Eigentlich müssten jetzt ein paar hier mir widersprechen. Eigentlich, na, wir tun sowas nicht, das würde vielleicht Jesus tun, aber wir rufen ja nicht einfach dazwischen. Aber eigentlich müssten ein paar hier das denken. Was ist mit den Wundern? Ne? Wenn Jesus auch nur annähernd die Wunder getan hat, die die Bibel beschreibt, dann hat sowas vorher nicht gegeben und nachher nicht gegeben. Und Jesus tat Wunder, wenn man das durchliest, ohne Ende. Und das riecht ja jetzt nicht so nach Flüstern und kleine Dinge der Liebe tun oder so. Ne? Das sind schon ziemlich große Dinge. 5000 Leute satt machen, Stürme legen sich, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote stehen auf. Man könnte sagen, okay, hey, wer solche Sachen drauf hat, dem hört man zu. Das ist doch nicht leise. Da zeigt sich doch Kraft und Macht, wie wir sie sonst nicht kennen. Das stimmt. Und deswegen spare ich das auch nicht aus. Die Wunder sind etwas sehr Wichtiges in der Strategie Jesu, das Reich Gottes auszubreiten. Wenn Gottes neue Welt nämlich wirklich das ist, Gottes neue Welt und nicht unsere, dann ist nichts mehr unmöglich. McLaren sagt es so: Im Reich Gottes werden wir frei von der Tyrannei des Wortes unmöglich. Dinge, die eigentlich unmöglich sind, sind in Jesu Umgebung dauernd passiert. Und um das mal gerade einzuwerfen, oft hat er danach, wenn jemand gesund geworden, gesagt hat, okay, aber behalt's für dich. Erzähl's nicht weiter. Hat keiner getan natürlich, ne? Das ging rum wie ein Lauffeuer. Also drei Dinge will ich zu Wundern sagen. Erstens, wenn diese Revolution tatsächlich keine menschliche ist, sondern wenn sie mit Gottes Kraft zu tun hat, dann sind Wunder logisch. Dann ist Wunder eigentlich überhaupt nichts Übernatürliches, sondern etwas Natürliches. Wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus sagt, hey, Gott fängt hier und das Reich anzubauen, er ist nicht da weit weg und ab und zu schickt er mal ein Wunder runter, sondern hier, dann ist ein Wunder eigentlich was Natürliches. Wenn das im Reich Gottes so ist, dass Gott regiert, dann ist klar, dass das passiert, was der regiert, will. Also man könnte sagen, wo es sich ausbreitet, da sollten eigentlich Wunder zu erwarten sein. Das Zweite, Jesus nannte seine Wunder Zeichen. Und das finde ich wichtig. Es ging ihm nicht darum, möglichst viele Wunder zu tun. Zeichen. Er wollte nicht alle gesund und alle glücklich und alle sorgenfrei machen. Hat er auch nicht, ne? Die Leute, die er gesund gemacht hat, die sind irgendwann später gestorben. Vielleicht vorher krank geworden. Wunder sind Zeichen für etwas, was größer ist als die Wunder selber. Sie sind sowas, habe ich gedacht, wie wenn deine Frau, jetzt nur die Männer, die Frauen müssen es umdrehen in ihrem Kopf, wie wenn deine Frau dir etwas schenkt, was du dir schon extrem lange wünschst, aber es ist eigentlich viel zu teuer oder aus ihrer Sicht total unvernünftig. Sie verdreht die Augen, wenn du davon redest, aber dann kauft sie es dir doch. Warum? Weil sie dich liebt. Weil sie weiß, dass du dich so sehr darüber freust. So etwas sind Wunder. Nicht, dass ich sagen will, Gott findet seine Wunder zu teuer oder unvernünftig, sondern weil ich sagen will, sie sind Zeichen für etwas anderes. Für seine Liebe. Ne? Sie passieren, damit wir das Größere sehen. Nicht das Wunder an sich ist das, worum es geht. Darum passieren sie vielleicht manchmal auch nicht. Das Dritte, was ich sagen will, ist, dass zwei Dinge mich frustrieren im Zusammenhang mit Wundern. Nämlich das Erste, wenn Leute, die an das Reich Gottes glauben, keine Wunder mehr erwarten. Das frustriert mich, auch wenn ich selber keine erwarte. Das Zweite, was mich frustriert, ist, wenn Leute, die an das Reich Gottes glauben, nur noch Wunder erleben wollen. Wenn man dahin pilgert, wo es irgendwie was zu erleben gibt. Ja, die nicht checken, dass es eigentlich doch nicht um die Wunder geht. Die sich irgendwie wünschen, das Reich Gottes soll etwas Triumphales sein. Okay, ihr könnt ja mal zwischen für euch nachdenken, was mache ich eigentlich mit Wundern? Keine erwarten, das ist nicht die richtige Lösung. Zum Schluss jetzt noch das, der letzte Punkt. Die Revolution ist stark, weil sie schwach ist. Jetzt habe ich gerade von Wundern erzählt und jetzt fange ich wieder mit Schwäche an. Aber im Leben Jesu ist das unübersehbar. Mo, die Zeit ist fortgeschritten, sehe ich davon auf dieser schönen Uhr. Am Ende scheitert er. Und ich glaube, das gehört zu seiner Strategie. Er hat eine Menge Freunde am Ende und er hat noch viel mehr Feinde. Und die Mächtigen im Land, die religiösen und politischen Mächtigen, befanden sich nicht auf seiner Seite. Die politischen hatten wenig Probleme mit ihm, aber als die Religiösen den politischen erzählt haben, der will eine Revolution, hörten sie hin. Spannend ist, er provoziert das sogar. Je länger, je mehr provoziert er das. Er provoziert vor allen Dingen die religiösen Mächtigen. Er sagt ihnen immer deutlich, was er von ihnen hält. Er nennt sie Heuchler, blinde Blindenführer. Er warnt die Leute vor ihnen. Dann müsst ihr euch das vorstellen, wie wenn heute jemand auftritt und gegen Pastoren, Theologen, den Papst, wie immer, so reden würde. Er manövriert sich absichtlich in irgendwie die Schusslinie seiner Feinde. Und am Ende erwischt es ihn. Die religiösen, politischen Mächte räumen ihn aus dem Weg. Und er hätte bei dem Verhör mehrmals die Chance zu sagen, okay, hey, er war nicht so gemeint, Entschuldigung oder so. Und er käme vielleicht davon. Er tut es nicht. Und es passiert auch kein Wunder. Die Leute sagen ihm das, hey, jetzt hilf dir doch selber, Mensch. Du redest dauernd von Revolution, tu doch was, lass es krachen. Er sieht voraus und geht absichtlich ins Scheitern. Als er noch lebte, erzählt er so ein Gleichnis von einem Weizenkorn und sagt, hey, so ist mein Leben. Ein Weizenkorn, das bringt nur Frucht, wenn es stirbt. Das muss in die Erde und sterben und sich selbst aufgeben. Dann. Jesus scheitert bewusst. Das Paradoxe daran, was ich euch zum Schluss jetzt hier verklickern will, ist, genau in der Schwäche liegt die Stärke. Das ist schon logisch, oder? Eine Revolution hat immer Gegner. Sonst wäre es keine Revolution. Und diese Gegner haben Macht. Hatten sie damals Macht, den Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln, haben sie heute. Das Wesen der Revolution Gottes, des Reiches Gottes, liegt darin, diese Mächte nicht mit noch größerer Macht zu überwinden. Das Böse der Welt nicht noch mit noch größerer Macht zu besiegen. Auch heute nicht. Wenn du daran glaubst, dass Gott dabei ist, ein Reich aufzurichten, dann musst du darauf gefasst sein, diese Revolution tritt nicht mit Macht auf. Nicht mit Gewalt, auch nicht mit finanzieller Stärke oder irgendwas. Mit all dem, was wir brauchen, um Revolution zu machen. Würde sie es nämlich tun, hätte Jesus das eingesetzt, hätte er seine eigene Revolution ad absurdum geführt, sie wäre dann nicht mehr als ein Putsch. Macht und größere Macht. Jesu Art von Revolution wäre genau dasselbe, was wir so hinkriegen als Revolution. Vielleicht würde die Kirche dann mächtig. Aber es wäre nicht mehr die Bewegung von kleinen, leisen Leuten, die alles durchdringt. Genau das ist übrigens passiert vor 1700 Jahren, als die Kirche und Staat verbündeten. Die Kirche gewann an Macht. Und das war nicht gut. Die Waffen, mit der die Revolution Jesu vorgeht, sind Liebe und Liebe und dann noch Liebe. Und mehr ist nicht. Und logisch, dass wenn man gegen das Böse nur mit Liebe angeht, dann geht das Richtung Scheitern. Und das ist Jesus passiert. Nur, was ich sagen will, für das Reich Gottes gibt es keine Alternative als die. Und genau darin liegt die Stärke. Und das sage ich jetzt nur noch so, ohne es richtig zu erklären. Das Kreuz, an dem Jesus starb, die Christen nannten das später ein Symbol des Sieges. Der Sieg am Kreuz, sagten sie. Warum? Ich stelle es einfach mal so in den Raum. Das eine kann man vielleicht sagen, es war nötig, diese Strategie zu gehen, um das Böse so richtig ans Licht zu holen. Wenn du dann ins Kreuz schaust, dann siehst du Böse, Gut und Böse. Dann ist klar, wie die Rollen verteilt sind. Dann weißt du, woran du bist. Dann siehst du, welcher Art von Macht die Mächte dieser Welt sind. Und welche Art von Macht die Macht Jesu ist, die sogar scheitert, wenn es sein muss. So, jetzt müsste ich eigentlich von Auferstehung reden, von dem, was das Kreuz beinhaltet, von der tieferen Bedeutung und so. Das lasse ich jetzt weg, weil die Zeit so weit fortgeschritten ist. Denkt einfach mal darüber nach, was es bedeuten könnte, dass das Reich Gottes Kraft hat in der Schwäche. Und dass das heute noch so ist. Dass sich Gottes Welt niemandem aufdrängt, dir auch nicht. Und wenn du es weitergeben willst, dann dräng es niemanden auf. Dass das Reich Gottes immer noch verletzlich ist, dass es zu tun hat, dass das Risiko von Schwäche, von Schmerz, von Scheitern da drin steckt. Aber dass es von Jesus aus der einzig gangbare Weg ist. Okay. Denk mal drüber nach, über diese Strategie, dass sie so leise ist, so klein vielfach, so schwach. Und, meinetwegen ärgert euch über diese Strategie, diskutiert sie, überlegt, ob euch bessere einfallen, aber diskutiert sie mal auf unserem Blog. Wir haben extra einen Blog eingerichtet unter dem konspiration.wordpress.com oder ihr geht einfach auf die Homepage vorne drauf, unter dem kleinen Flyer von der Konspirationsreihe ist ein kleiner Link. Und zu jeder Predigtreihe werden wir einen kleinen Eintrag machen und fordern euch auf, diskutiert mal über die Kommentarfunktion, was ihr darüber denkt. Wir fänden das schön, wenn so eine Art Dynamik entsteht und nicht einfach alles so glatt rein und wieder rausgeht oder so, ja? Kommt in die Mini-Churches, wenn ihr mitdiskutieren wollt, in den MCs. Kommt zu den nächsten Predigten, wo es mehr darum geht, okay, was hat das Reich Gottes eigentlich für Inhalte? Wie lebt man es und wie lebt man es heute? Jetzt müsst ihr ganz schön schnell singen, euer letztes Lied.